Guten Morgen aus der Christusgemeinde in Mainbressen. Guten Morgen auch aus großer Distanz. Vor mir sehe ich niemanden. Aber ich bitte Gott, dass er sein Wort lebendig werden lässt, über Zeit und Distanz hinweg. Nicht nur über die Distanz, sondern auch über die Zeit. Denn der Predigttext heute ist ein sehr alter. Jahrtausende liegen dazwischen. Und ohne Vorrede erschließt sich dieser Text nur zu einem kleineren Teil. Er kommt aus dem Jahr, ungefähr aus dem Jahr 600 vor Christus. Die Babylonier haben Jerusalem und Juda erobert. Und die Menschen wurden deportiert. Wahrscheinlich nicht alle, sondern vor allem die Oberschicht. Und dieses Geschehen ist uns bekannt als die babylonische Gefangenschaft oder das babylonische Exil. Man kann sich fragen, wie schlimm das gewesen ist. Einige Forscher sagen, dass es wahrscheinlich nicht ganz grausam war, nicht ganz schlimm. Aber was den Juden sehr zugesetzt hat, ist die einfache Tatsache, dass sie nicht mehr zum Tempel konnten. Der Tempel war nicht mehr erreichbar. Der Ort, an dem man Gott begegnen konnte, an dem man Gott anbeten konnte, das Haus Gottes. Aber das ist ja nicht unser Thema heute, wie schlimm das gewesen ist. Warum mussten die Juden ins Exil? Wenn man es weltlich betrachtet, dann ist es ganz einfach. Sie haben sich politisch unklug verhalten und die Babylonier waren einfach sehr überlegen, militärisch sehr überlegen. Es gibt aber noch eine andere Sicht. Das ist die Sicht der Propheten. Und die sagen, wir sind selber schuld. Wir sind selber schuld. So viel ist in dem Leben bei uns anders gelaufen, als Gott es will. In so vielen Dingen haben wir uns dem Willen Gottes widersetzt und haben auf seine vielen Mahnungen nicht gehört. Das ist Gott, der uns jetzt dorthin schickt, er selber. Und ich finde immer wieder, man kann nicht genug darüber staunen, wie offen die Bibel mit Versagen umgeht. Wir alle über Jahrhunderte hinweg in der ganzen Welt können von dem Versagen des Volkes damals lesen. Kein Schönreden, große Offenheit. Ich staune darüber. So, da sind sie nun. Die Juden in Babylon. Für damalige Verhältnisse weit weg von zu Hause. Enttäuscht und arm an Hoffnung. Aber auch Propheten sind dabei, vor allem Jesaja. Jesaja ist dabei in Babylon. Was machen Menschen in solchen Situationen? Ich denke vor allem, sich erinnern und sich zurücksehnen. Erinnern an eine gute Zeit, an eine zumindest vermeintlich gute Zeit. Dann heißt es, da wollen wir wieder hin. Wir wollen wieder zurück zum Altbekannten. So soll es wieder werden. Kennen wir das? Was ist, wenn ich 10 schöne Ehejahre erlebt habe? Und dann wird es auf einmal schwierig. Vielleicht sehr schwierig. Ich denke, einer unserer normalsten Gedanken ist, dass ich mich zurücksehne. Dass ich mir wünsche, so wie es gewesen ist, soll es wieder werden. Das Gleiche in Gemeinschaften oder auch in Gemeinden. Wenn wir gute Jahre erlebt haben und dann kommt eine schwierige Zeit, dann kommen die Probleme. Was tun wir? in der Regel uns erinnern und uns wünschen, dass es wieder so werden soll, wie es mal gewesen ist. Ein halbwegs aktuelles Beispiel war das Ende der DDR. Danach ist zumindest bei einem Teil der Menschen, vielleicht einem kleineren Teil, eine Nostalgie geblieben. Man hat sich zurückgesehnt zu dem, wie es einmal gewesen ist. Und dabei können wir sehen, dass in diesen Rückerinnerungen oft viel Idealisierung eine Rolle spielt. Idealisierung des Vergangenen. Der Satz dazu, der Spatz in der Hand ist mir näher als die Taube auf dem Dach. So, und jetzt kommt ein anderer Ansatz. Jetzt kommt Jesaja. Das heißt, eigentlich kommt jetzt Gott. Gott schenkt Jesaja eine Vision. Und diese Vision ist auch eine Lösung. Eine Lösung des Problems. Aber sie reicht weit hinaus über das, was die Menschen sehen. Ganz weit. Eigentlich könnte man sagen, das ist nicht mehr die Taube auf dem Dach, das ist der Adler auf dem Dach. Nebenbei sei noch gesagt, dass Gott auch für das unmittelbare Verlangen der Menschen, also für das Zurückkommen, Verständnis hat. Und auch diese kleine Lösung in Anführungsstrichen erhört. Es dauert zwar 70 Jahre, aber dann werden die Menschen zurückkehren dürfen. Das ist die kleine Lösung. Und jetzt kommt die große Lösung, der Adler auf dem Dach. Ich lese aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Der Herr spricht: Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus, er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Doch nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde. Nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, hat den Himmel geschaffen und wie ein Zeltdach ausgespannt. Die Erde in ihrer ganzen Weite hat er gebildet, die Pflanzen ließ er hervorsprießen und den Menschen hat er Leben und Atem gegeben. Und nun sagt er zu seinem Diener: Ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir, ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Ich heiße Herr, und ich bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon sieht. Was empfindet ihr bei diesem Text? Ich bitte euch, Nicht was denkt ihr, sondern was empfindet ihr bei diesem Text? Der Vorteil von dieser großen Distanz ist, dass ihr jetzt einfach mal 5 Minuten ausschalten könnt und überlegen könnt, was empfinde ich. Mir geht auf, ich empfinde ganz viel Hoffnung. Hoffnung auf eine Person und ihr Tun. Es wird mal einer kommen und dann wird es ganz anders werden, nämlich gut und richtig. Es wird mal einer kommen. Das ist nicht die Fantasie vom großen Sieg, vom militärischen Sieg, sondern eben ganz anders, über alles menschliche Vorstellungsvermögen hinaus. Eben der Adler auf dem Dach. Die große Frage ist natürlich, wer wird kommen? Das wird nicht so klar gesagt. Ein Knecht wird kommen, ein Diener Gottes. Aber dieser Knecht wird ein entscheidendes Merkmal haben, nämlich Gottes Geist wird auf ihm liegen. Er wird nicht seine eigenen Ideen umsetzen. Das ist das Merkmal dieses Knechts. Was wird er tun? Unermüdlich für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Das wird er tun. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Für wen wird das getan? Für alle Völker. Für die ganze Welt. Das ist eine Überraschung, weil sich das Alte Testament ja an das auserwählte Volk wendet, an die Juden und normalerweise nicht an die ganze Welt. Auch das macht diese Stelle so großartig, diese Prophetie. Die Sicht geht weit hin. Alle Völker und die ganze Welt wird eingeschlossen sein. Und jetzt die Art. Es wird nicht mit Macht geschehen. Nicht mit Kriegern und Schwertern, mit Gewehren und mit Panzern, sondern leise. Vers 2. Und mit Sanftmut. Vers 3. Diese Prophetie fällt völlig aus der Zeit. Manche, die diesen Text gelesen und gedeutet haben, sagen, dass Prophetie hier ihren Höhepunkt erreicht hat. Ein paar Kapitel später kommt noch ein Gedanke hinzu, um die Art, in welche Art wird das umgesetzt, nicht nur mit Sanftmut, sondern dann steht da mit Leiden. Um welche Gerechtigkeit geht es? Gerechtigkeit gibt es in 2 Ebenen. Es gibt die irdische Gerechtigkeit, sozusagen die horizontale. Und es gibt die himmlische Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit in der Beziehung zu Gott, die vertikale. Nun gibt es nach meiner Beobachtung Gemeinden, die mehr zu dem einen oder mehr zu dem anderen neigen. Es gibt solche und solche. Die einen betonen die irdische Gerechtigkeit, für die wir kämpfen, einstehen sollen. Die anderen betonen, dass wir uns danach ausstrecken müssen, dass möglichst alle Menschen diesen Kontakt zu Gott, diese gerechte, gute Beziehung zu Gott gewinnen können. Vermutlich, wenn ich es richtig sehe, gehören wir zu den Zweiten, die sich darum bemühen, dass Menschen Gott und Jesus erkennen und darin Leben finden. Wir betonen das wohl eher. Und wie ist es nun bei Jesaja? Wenn ich jetzt vor Ihnen stehen könnte und Sie mich sehen könnten, dann würde ich jetzt eine Münze aus meiner Hosentasche holen und diese Münze in die Luft halten und sagen, bei Jesaja ist es so wie mit dieser Münze. Sie hat zwei Seiten und auseinanderkriegen kann man die nicht. Die gehören nun mal zusammen. Jesaja betont wohl die irdische Seite, die horizontale stärker. Die Blinden sollen sehen werden, sehen können. Die Gefangenen sollen frei werden, Vers 7. Aber auch das andere fehlt nicht. Alle Völker sollen den Weg zu mir, zu Gott finden, Vers 6. Das ist der Inhalt, die große Gerechtigkeit. Der Inhalt wird geschildert und die Art wird geschildert. Die Art ist Sanftmut, leise und später kommt dann noch dahin zu der Weg des Leidens. Aber jetzt nochmal die Frage, wer wird da kommen? Man muss als Antwort nicht Jesus finden. Aber aus christlicher Sicht ist es schwer, nicht Jesus Christus zu finden. Ich will jetzt nicht alle Übereinstimmungen aufzählen, das würde diese Predigt zu lang machen. Ich denke, wir sind alle in der Lage, zu Hause mal die Frage zu bedenken, an welch Form ist es für uns eigentlich so klar, dass dieser Text auf Jesus Christus hinweist. Zu den vielen Stellen gehört jedenfalls auch eine, und das ist Matthäus 25, die Rede vom Weltgericht. Was ist da das Thema in diesem Weltgericht? Die Gerechtigkeit. Und eben nicht nur die Gerechtigkeit zu Gott hin, sondern die zum Nächsten und die zur Welt hin. Wir stehen jetzt am Anfang eines neuen Jahres und die Wahrscheinlichkeit ist ja gegeben, dass Sie und Ihr und ich nicht nur glückliche Stunden erleben, sondern dass irgendwie auch mal Probleme dazwischen sein werden. Und dann stellt sich die Frage für mich, was will ich denn eigentlich? Die Frage will ich mir, nachdem ich mir diese Gedanken gemacht habe, jetzt deutlicher stellen. Ich hoffe, ich denke dann auch dran. Was will ich denn eigentlich? Will ich zurück in das, was ich kenne, wie es mal gewesen ist, wie es vielleicht halbwegs erträglich gewesen ist, wie es halbwegs in Ordnung gewesen ist? Mit ein bisschen Idealisierung kann ich dann nachhelfen. Oder will ich mich nach etwas Größerem ausstrecken, nach etwas wirklich Neuem? Und wenn ich Gott recht verstehe, dann will er uns oft diese Möglichkeiten eröffnen, dass Probleme wirklich Chancen werden zu etwas Neuem hin.